Ja, grüezi miteinander, denen, die ich neulich grüezi gesagt habe. Ich freue mich, die paar Gesichter zu sehen, die mir schon sehr gut bekannt sind. Und einige, zum Glück einige, die mir noch nicht bekannt sind. Und das ist auch immer wichtig, dass das so gibt. Eine Gemeinde, die wächst, die sich verändert, die geprägt wird durch Jesus Christus selber. Ja. Hochdeutsch, noch höher. Also gut. Ich habe gedacht, dass meine Mundart schon hoch genug sei, aber ich versuche noch etwas höher zu sprechen. Gut, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das ist das Thema, das mir gestellt worden ist. Oder gestellt worden ist, ich soll an diesem Tag kommen. Und wir haben ja miteinander schon vieles erlebt und auch Trauriges erlebt oder Fröhliches und Trauriges erlebt. Und warum soll ich das mit euch auch nicht wieder teilen an diesem Sonntag und etwas zu dieser Thematik sagen? Die ist mir natürlich in meinem Predigerdasein oft begegnet. Ich wurde oft hineingestellt oder musste mich hineinbegeben in Situationen, die man sich nicht unbedingt aussucht. Ja, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, man nennt diesen Tag, diesen letzten Tag im Kirchenjahr so. Die einen sagen Totensonntag, das ist vielleicht eher der Volksmund, der von Totensonntag spricht, und Ewigkeitssonntag, das ist eher die kirchliche Seite, die diesen Sonntag so nennt. Eigentlich kann man sagen, das ist ein umfassendes Thema. Man könnte es ganz unterschiedlich angehen. Wenn ihr jetzt Hilpi fragt, der würde irgendeine Predigt darüber machen, aber die gleicht sich nicht dem, was ich jetzt sage oder euch sagen werde. Jeder hat dazu seine Themen. Hick würde dann irgendein Schauspiel machen oder was auch immer. Oder die Leute, die tot sind, noch wecken mit seiner Stimme. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Gut, ich versuche dann, es in einigen Punkten etwas konkret werden zu lassen und nehme euch auch mit hinein in das, was ich zum Teil erlebt habe. Der heutige Sonntag ist in seiner kirchlichen Bedeutung ein fester Bestandteil im sogenannten Kirchenjahr, das habe ich schon gesagt. Und es ist auch gleichzeitig der Abschluss des Kirchenjahres und nächsten Sonntag, mit dem ersten Advent, fängt dann das neue Kirchenjahr an. Je nachdem, wie man es nennen will, geht das Ding so noch? Wo muss ich ihn halten? Ja. Gut, ja. Sonst schaltest du einfach, wenn ich es dir sage. Gut. Totensonntag zuerst einmal. Der Sonntag nennt sich Totensonntag, weil man sich der Toten erinnert, an die Toten gedenkt. Und viel oft ist es so, dass Menschen, die Hinterbliebenen, die gehen dann auf den Friedhof und zünden dort eine Kerze an und denken an ihre verstorbenen Verwandten oder Bekannten oder was auch immer. Also wer heute auf den Friedhof geht, der wird viele Lichter erkennen oder sehen, die angezündet sind. Verbunden mit diesem Begriff Totensonntag sind verschiedene Themen, Gefühle oder Erinnerungen. Ich habe auf dieser Folie einmal einige davon aufgeschrieben. Wir können sie hier lesen. Also es geht eigentlich traurig. Und Totensonntag heißt, ich trauere um eine Person. Und da gibt es zum Teil Schmerz, den wir empfinden, oder Erleichterung, oder es stellen sich uns Fragen, warum Fragen? Einige denken, alles ist aus, man ist am Ende angekommen, am Ende seines Lebens angekommen. Einige reden auch von Erlösung oder von Abschied nehmen von einer verstorbenen Person. Vielleicht gibt es noch einige andere Begriffe, die euch mit diesem Thema Totensonntag in den Sinn kommt, dann könnt, dürft ihr sie auch nennen, natürlich.
Befreiung.
Befreiung, ja.
Hoffnung,
das kommt dann nachher noch. Also ja, auf der nächsten. Hast du mein Konzept angeschaut, nicht? Gut. Ja, wir lassen es mal so stehen. Der Grundtenor ist eigentlich Trauer, traurig sein auf irgendeine Art und Weise. Oder man nennt diesen Sonntag, jetzt probiere ich es nochmal, es geht also nicht. Ewigkeitssonntag. Gut, weil man sich an diesem Ewigkeitssonntag bewusst wird, dass es nicht nur ein Leben vor dem Tod gibt, sondern auch ein Leben nach dem Tod. Der sogenannten Ewigkeit. Auf dieser Folie habe ich dann auch einige Themen und Begriffe aufgeschrieben, die mit Erfahrungen und Gefühlen verbunden sind mit dem Ewigkeitssonntag. Und ihr könnt die natürlich dann auch wieder ergänzen. Hier steht Hoffnung, Marianne. Gell? Ist doch gut, oder? Das gehört zu diesem Thema Ewigkeitssonntag. Man redet auch von der Herrlichkeit, von der Ewigkeit, bei Jesus sein, am Ziel angekommen sein, nicht nur am Ende, sondern am Ziel angekommen sein. Und da, wie Urs schon gesagt hat, da redet man auch von Erlösung, wenn Schmerzen und was auch immer das Leben geprägt haben. Kein Leid, kein Schmerz wird es mehr geben. Natürlich kannst du mal noch die nächste Folie nehmen. Da sehen wir beides nebeneinander, oder? Wow, danke schön. Eigentlich Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, eigentlich kann man das gar nicht so voneinander trennen. Man kann nicht sagen, die einen reden vom Totensonntag, von dem will ich gar nichts wissen, davon will ich nicht reden. Und andere reden nur vom Ewigkeitssonntag und blenden den Totensonntag aus. Eigentlich geht das gar nicht, man kann es nicht voneinander trennen. Wenn eine Person verstorben ist, dann geht es auch immer um Trauer oder um Schmerz, um Tränen oder vielleicht manchmal auch um Dankbarkeit über die Erlösung. Oder um Freude, dass diese Person jetzt daheim ist, am Ziel angekommen ist, dass sie sich so sehr gewünscht hat, bei Jesus ist und so weiter. Das vermischt sich immer. Und in diese Situationen hinein werden wir als Christen oder auch als Nichtchristen gestellt. Einmal ist es vielleicht so, dass man nur dankbar und froh ist, dass eine Person endlich gehen konnte. Habe ich auch einmal erlebt, eine Frau, als ich sie zum ersten Mal im Spital besuchte. Sie lag im Spitalbett, Jahre im Spitalbett dann schlussendlich. Als ich sie das erste Mal besuchen wollte, habe ich sie gar nicht gefunden. Ich ging wieder raus und habe gefragt, wo ist diese Frau? Und dann ist jemand von Pflegepersonal mitgekommen und hat gesagt, ja, sie liegt da im Bett. Und ich musste sie fast ein wenig suchen. Sie war so verkümmert und klein, dass man sie im Bett fast nicht gefunden hat. Und sie hat jahrelang so dahin gelegen, also im Spital. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass die Angehörigen von ihr, das waren weitaus, also weit weg Angehörige, die waren eigentlich nur dankbar und froh, dass sie sterben konnte, dass sie erlöst wurde. Anders war es bei einem Teenager, der bei mir in den Unterricht kam und sich irgendwann einmal als 15-Jähriger unter den Zug stürzte. Da gab es neben einer schwierigen Vorgeschichte zuerst einmal einen Schock zu überstehen, der sich dann später in Trauer und noch etwas später in Wut und Anklagen erweiterte. Warum hat der oder jener das nicht verhindert? Und auch ich wurde gefragt, warum hast du das nicht verhindern können, dass sich dieser Junge unter den Zug gestürzt hat? Von Hoffnung war da, von den Angehörigen, von der Mutter gar noch nichts zu spüren. Obwohl sich der Junge sehr um den Glauben bemüht hat und interessiert hat, er war sehr interessiert im Unterricht und ich glaube auch, er war, hat an Jesus geglaubt und hat sich sehr mit dem Glauben befasst. Oder da war eine junge Frau in meiner Gemeinde in den letzten Tagen ihrer Schwangerschaft für ihr erstes Kind. Und sie hatten schon alles bereit, das Zimmer eingerichtet mit Bett und Wickelkommode und so weiter. Sie freuten sich natürlich sehr auf dieses Kind. Ich begegnete ihr noch kurz zuvor im Dorf und wir haben ein paar Worte gewechselt. Sie war noch beim Einkaufen, es war eine fröhliche Geschichte. Einige Stunden später wurde ich angerufen, bekam ein Telefon, ob ich kommen könne. Sie war im Spital, aber das Neugeborene lag tot neben ihr. Als ich ins Zimmer kam, waren Pflegepersonal und der Vater da und eine unheimlich dicke, traurige Stimmung. Ich durfte dann das tote Kind noch selber auf den Arm nehmen und versuchte bedacht, einige Worte zu sagen, die diese dicke Luft im Zimmer zerschneiden konnten. Der Vater war ein Schreiner. Er hat später das kleine Serbe selber gemacht. Das war für ihn eine Art, wie er mit dieser Situation zunächst einmal umgegangen ist. Welche Gefühle und Gedanken dabei aufgestiegen sind, das kann ich nicht genau sagen. Aber es war für ihn Trauerarbeit, die er geleistet hat. Ein riesiges Gemisch aus Trauer, aus vielleicht auch Wut und aus der berühmten Frage, warum? Die Mutter war natürlich auch traurig, aber noch mit speziellen Hormonen im Körper, dass man ihr das Trauen gar nicht so ansah. Sie wirkte bis und nach der Beerdigung sehr gefasst. Später gab es für sie eine schwierige Phase. Zweifel an Gott, eine Depression. Diese dauerte eigentlich lange an und es war für sie selbst und für sie als Ehepaar und auch für uns als Gemeinde und als Pastor nicht sehr einfach. Das ist jetzt Geschichte. Sie haben heute 3 gesunde Kinder, an denen sie sich freuen. Und es gäbe noch einen Haufen solche Beispiele, die ich euch erzählen konnte, wo man sieht, da kommt Trauer hinein. Und es kommt auch Hoffnung hinein. Beides ist da in unserem Leben. Von beidem werden wir konfrontiert oder berührt oder getröstet. Und man muss als Prediger oft in solche Situationen hineinstehen, ohne dass man es wirklich will. Ich erlebe es auch, dass viele Hinterbliebene ihre Geschichten haben mit Menschen aus ihrer Familie, aus der näheren oder weiteren Verwandtschaft, die verstorben sind. Es sind Licht- und Schattenseiten. Und man misst mit diesen Geschichten, wenn sie sehr nahe sind in der Verwandtschaft, eigentlich vertraut bis an sein eigenes Lebensende. Man wird immer wieder damit konfrontiert, man wird immer wieder daran erinnert, irgendwann einmal im Leben. Das geht uns auch so, wir haben auch so eine Geschichte. Unsere zweitälteste Tochter, Judith, ist vor 9 Jahren an einem Unfall in der Dominikanischen Republik gestorben, als 31-jährige Frau. Sie war verheiratet, hatte einen Dominikaner, Mann und ein 6-jähriges Töchterchen, Zoe. Viele von euch haben das mitgekriegt, was das mit uns gemacht hat. Ihr habt uns erlebt. Ich war ja damals Pastor bei euch. Und mit diesem Todesfall haben wir selber gemerkt, verbindet sich in der ganzen Verwandtschaft viele Gefühle und Erfahrungen bis hin zu einer spürbar veränderten Familienkonstellation. Wenn man so 4 Kinder hat, da konstelliert sich da, wer was macht und die sogenannte Hackordnung oder was auch immer, die wurde durcheinandergebracht bei unseren Kindern durch diesen Tod von Judith. Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber für mich als ihrem Vater war es bitter, ein Kind zu verlieren, das, so meine ich, einige von meinen Grundzügen von meinem Leben in sich trug. Ihren Sinn für Ironie, ihre Spontanität, ihre ansteckende Freude, ihr Lachen, ihren Humor, ihre Einfühlsamkeit und ihre Lebensfreude. Mir hat es damals geholfen, die Abdankung von meiner Tochter, von unserer Tochter, selber zu halten und dabei den Verlust so in dieser Art zu verarbeiten, ein wenig zu verarbeiten, die Beziehung mit Gott und Jesus zu klären und neu zu festigen, aber manchmal auch zu trauen. Manchmal überraschte uns in dieser Zeit die Trauer unvorhergesehen. Zum Beispiel war an diesem Jahr in der reformierten Kirche das Musical, also Zahler Weihnacht, wurde aufgeführt. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen und saß da auf der Empore und dann wurde das Lied gesungen, «Keine Mutter weiß, wie es ihrem Kind wird gehen». Das hat bei mir, das hat mich unvermittelt getroffen und das war etwas schwierig für mich. Oder auch ein Lied, das wir hier in der Gass miteinander oft gesungen haben, oder auch im Hirschen, ein englisches Lied, das Lied heißt, glaube ich, «Blessed be your name», also wir ehren deinen Namen und da heißt es in einer Strophe, you give and take away. Das Lied konnte ich nicht mehr singen, also eine Zeit lang. Und das hat mir eigentlich nur Schmerzen gemacht. Und da kamen eben auch diese Warum-Fragen auf und die damit verbundenen unbeantworteten Situationen, die immer mal wieder schmerzlich da waren. Unsere jüngste Tochter hat mich damals kurz nach dem Tod von Judith gefragt: Jesus hat doch Tote auferweckt, warum konnte er das auch nicht mit Judith machen? Ja, warum nicht? Das ist eine von diesen Warum-Fragen. Es gibt sie eben doch, diese unbeantworteten Fragen. Aber wir müssen nicht bei diesen unbeantworteten Fragen stehen bleiben und verzweifeln. Es gibt vieles andere, das Jesus uns verraten und mitgeteilt hat, das einen ganz anderen Klang und wieder hat und wieder Perspektive in unser Leben hineinbringt. Hören wir doch einfach diese Zusagen und wenden wir uns auch in der Trauer oder im Schmerz diesen Zusagen zu, die Jesus uns gemacht hat, die unserem Leben, eben das Trauern können wir nicht beiseite legen, aber die unserem Leben doch wieder Perspektive und Zuversicht schenkt. Ich habe bei Abdankungen oft oder immer mal wieder hingewiesen, und hoffentlich nicht nur dort, was Jesus uns gesagt hat und was für uns Christen ein wichtiger Aspekt in unserem Glauben und Leben ist. Hier eine von vielen Aussagen von Jesus auf dem Bild, das er in Johannes 11, Vers 25 und 26 gesagt hat: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und es ist bei mir so, mindestens, ob es bei euch auch so ist, kann ich nicht sagen, dass es im Glauben daran, an dieses Wort von Jesus eben auch Schwankungen gibt oder gab. Es ist eben auch eine stärker werdende Gewissheit, obwohl die Ungewissheit, es gibt ja immer noch Ungewissheiten, wir wissen auch nicht, wie wir sterben werden, ob schön langsam oder ganz schnell und so weiter. Das sind alles Ungewissheiten, die bleiben werden. Aber die Gewissheit kann wachsen. Keiner kann ja das für sich voraussagen, ob das eigene Sterben so oder anders, leicht oder schwierig, mit oder ohne Schmerzen, kurz oder lang ist. Wir alle leben damit, auch wenn die Hoffnung und Gewissheit auf das ewige Leben im Glauben verankert ist. Und trotzdem können wir sagen, die Spur ist gelegt. Jesus hat sie gelegt. Er ist gestorben und auferstanden. Seine Spuren hat er auf dieser Erde gelebt, die wir auch kennen. Er hat sie in einem menschlichen Körper gemacht und er hatte Empfindungen, die auch wir heute haben. Und die auch wir nachvollziehen können. Auch er hat getrauert um Menschen. Oder auch er hat sich gefreut. Seine Spuren auf der Erde können angeschaut werden. Sie sind sichtbar und erfahrbar im eigenen Leben. Natürlich weiß ich auch, dass es viele Menschen gibt, die das alles abstreiten. Die, ja, Jesus ist ein Hirngespinst und was auch immer. Und seine Spuren, die er gelegt hat auf dieser Erde, die führen in die Ewigkeit hinein. Beim Vater im Himmel. Und das bedeutet ganz einfach Hoffnung für jede Person, die an Jesus glaubt. Es ist eine gewisse Hoffnung, nicht eine gewisse Hoffnung oder so, sondern eine gewisse Hoffnung. Und keine ungewisse Hoffnung, weil Jesus auch gesagt hat, Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Auch das hat Jesus gesagt. Das müssen wir hören. Und das kann auch wachsen in unserem Leben. Auch Paulus hat die Gemeinde in Korinth mit seinen Worten, die Ewigkeitshoffnung bestärkt. Dabei hat er die menschlichen Ängste nicht etwa ausgeblendet, die wir ja eben auch kennen und haben. Und trotzdem weist er darauf hin, dass die Hoffnung, Zuversicht und Gewissheit eine Erfahrung für uns ist, die damit begründet wird, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben, der in diesem Sinn sozusagen das Angeld ist für die Ewigkeit. Er schreibt im 2. Korintherbrief, das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehnen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überzuziehen wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unsere irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat Gott uns vorbereitet, indem er uns als sicheres Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Und es gibt noch weitere Aussagen oder Bibeltexte, die diese Aussage von Paulus auch bestätigen oder dasselbe sagen wollen, die die Hoffnung stärken können. Und das sind Ausrichtung und Ziel, die wir als Christen haben dürfen. Das kann uns hinübertragen durch unser irdisch geprägtes Leben, in dem wir oft nicht verschont werden von Trauer, Schmerz, Verlust, Zweifel und Ängsten. Ewigkeitssonntag, das heißt die Perspektive und der Glaube an Jesus Christus für uns Christen. Und damit ist eine wachsende Hoffnung und Gewissheit verbunden, die ich selber in meinem Leben erfahren habe und die Jesus uns allen durch seinen Geist immer wieder neu schenken will. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir möchten dir einfach herzlich danken, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du gelebt, dich gefreut, auch getrauert hast, sogar gestorben bist, aber auch auferstanden bist und uns mit deiner Auferstehung eine gewisse Hoffnung geschenkt hast, eine neue Sicht, eine neue Perspektive, die wir haben dürfen durch den Glauben, jetzt schon. Auch wenn uns Leid oder Schmerz oder was auch immer noch treffen kann, dürfen wir die Gewissheit und die Hoffnung auf die Ewigkeit bei dir und beim Vater im Himmel haben. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.